HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Ernüchternd ist das, was das Gipfeltreffen hier gebracht hat, vor allem für all jene, die bei der Europawahl für eine starke Europäische Union gestimmt haben. First you say you do, and
then you don't. Ratspräsident Tusk hat ganz klar festgestellt, dass es keine Mehrheit für diese Kandidaten gibt. Deshalb hat er uns aufgefordert, jetzt neue Namen vorzuschlagen.
Es ist ein Befund, der uns natürlich vor Herausforderungen stellt. Das ist vollkommen klar. You're undecided now, so what are
you gonna do? Millionen Menschen sind zur Wahl gegangen, weil sie Spitzenkandidaten werden wollen. Und jetzt im Nachhinein heißt es, nein, das zählt nicht.
Rat und Parlament müssen nun aufpassen, dass sie diese pro-europäische Stimmung nicht verspielen. So what are you gonna
do? Ich habe nichts gegen eine deutsche Kandidatur und das meine ich ernst. Wenn die Kanzlerin Kandidatin wäre, hätte ich sie unterstützt.
Ja, ich sage immer noch nein.
Ich habe mit einer gewissen Freude, einer Belustigung, Zufriedenheit und sogar, ja, auch Glücksgefühlen festgestellt, dass es nicht so einfach ist, mich zu ersetzen.
Die Zeit läuft. In einer Woche sollte Klarheit herrschen, dann ist die konstituierende Sitzung des EU-Parlaments. Aber noch wird heftig darüber gestritten, wer den Posten des EU-Kommissionspräsidenten übernehmen soll. Die Staats- und Regierungschefs können sich nicht einigen. Zu unterschiedlich offenbar die Interessen und gänzlich verschieden von denen des Parlaments, das dem Vorschlag zustimmen muss. Angela Merkel will und muss den konservativen Manfred Weber durchsetzen. Der spanische Premier Sanchez will aber keinen Konservativen und Frankreichs Präsident Macron lehnt das ganze Spitzenkandidatenmodell bei der Europawahl ab, auf dem aber wiederum das Land, das Parlament vielmehr, beharrt. Auch der Sozialdemokrat Timmermans und die liberale Vestager können keine Mehrheit hinter sich vereinen. Was nun? Nach einer Europawahl mit höchster Beteiligung die gegenseitige Blockade der EU-Institutionen. Egal, wer sich bewegt, wer einlenkt, dem droht der Verlust von Macht und Einfluss. Wir sind unfähig, uns zu einigen. Ist das die Botschaft der Europapolitiker an die Wähler? Zwickmühle. Das Brüsseler Brettspiel, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Zunächst einmal geht es in dieser Woche hinter den Brüsseler Kulissen also um den Posten des Kommissionspräsidenten der Europäischen Union. Am Ende wird es nicht nur um den gehen, weil da ein ganzes Karussell in Gang gesetzt wird. Es sind noch mehr Posten neu zu besetzen, auch sehr wichtige, wie der Chefsessel der Europäischen Zentralbank oder der Sessel der Europäischen Außenbeauftragten zum Beispiel. Aber erst einmal geht es um den Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin. Was macht der oder die eigentlich und wie war das eigentlich mit Juncker? Das haben wir unseren Mann in Brüssel gefragt, Andreas Meyer-Feist.
Vieles hat sich Jean-Claude Juncker anhören müssen. Schlechtes über sich, Schlechtes über die EU-Kommission, aber auch Gutes.
Europa ist eine faszinierende Idee.
Wir wissen, dass wir in Europa Demokratie haben.
Warum haben wir verlernt, stolz darauf zu sein?
Es ist wie mit der Zahnpasta. Wenn die demokratische Pasta einmal aus der Tube raus ist, kriegt man sie nicht wieder rein zurück.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.
Am I happy with the status quo in Europe? No, I'm not.
Fragte einst der ehemalige britische Premier David Cameron, der Brüssel den Brexit eingebrockt hat und gab die Antwort gleich selbst. Cameron wollte Juncker nie als Kommissionschef. Juncker hat ihm das verziehen, sagt Juncker heute. Er ist noch da, Cameron nicht mehr. Da sind aber auch die vielen Fragen. Hat die EU-Kommission immer alles richtig gemacht? Wenn?
Wenn der Esel eine Katze wäre, würde er jeden Tag in der Baumkrone sitzen.
Juncker ist keine Katze, ein Esel will er schon gar nicht sein. Er steht an der Spitze der Europäischen Kommission, der Exekutive der Gemeinschaft. Die Kommission wahrt die europäischen Verträge und soll die Integration vorantreiben. Die Kommission ist praktisch die wichtigste EU-Behörde. Sie ist die Ideenschmiede Europas oder soll es wenigstens sein. Allein die EU-Kommission kann Gesetzesvorschläge einbringen, über die der Ministerrat und das Europäische Parlament dann verhandeln. Die EU-Kommission stellt auch den Haushalt auf, der von Rat und Parlament beschlossen wird, und sie verwaltet das Geld.
Der europäische Haushalt kostet einen europäischen Steuerzahler pro Tag eine Tasse Kaffee. Ich bin wirklich der Meinung, Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee pro Tag.
Immer wieder warb Jean-Claude Juncker um mehr Geld, auch jetzt wieder, wenn es um die Finanzplanung des nächsten Jahrzehnts geht. Noch wichtiger ist aber, dass die Kommission eine Art Überbau über das bürokratische Konstrukt der EU bilden soll. Sie achtet darauf, dass sich die Mitgliedstaaten an die europäischen Verträge halten. Wenn Regelungen verletzt werden, kann sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Am Ende entscheidet aber der Europäische Gerichtshof. Das heißt, hier endet auch die Macht der Kommission. Sie kann aber auch gegen Unternehmen vorgehen, wenn sie gegen die Regeln des Binnenmarktes verstoßen oder Kartelle für Preisabsprachen bilden. Eine der höchsten Geldstrafen wurde im Juni 2017 gegen den US-Konzern Google verhängt. 2,25 Milliarden Euro wegen Wettbewerbsverzerrung und Benachteiligung von Mitbewerbern. Jean-Claude Juncker ist nicht allein. Jedes EU-Land schlägt eine Kommissarin oder einen Kommissar vor. Die bekommen themengebundene Ressorts, sogenannte Generaldirektionen, ähnlich wie die Fachminister in Deutschland. Obwohl die Kommissare in verschiedenen Themengebieten arbeiten, trifft die Kommission aber nur als Ganzes Entscheidungen, mit Mehrheitsbeschluss. Die Kommissare sollen dabei nicht ihre Heimatländer vertreten, sondern gesamteuropäische Interessen. Aber der Präsident der Kommission hat mit seiner Richtlinienkompetenz den größten Einfluss.
Ich hätte gerne, dass wir anfangen, überall in Europa anders über Europa zu reden.
Das war ein Ziel des EU-Kommissionspräsidenten. Schwierig aber, daraus eine Richtlinie zu machen. Und dann gibt es noch ein großes Ziel.
Wenn wir einige Krisen so zu behandeln verstünden, dass sie in Bälde aufhören.
Die Kommission wird nicht direkt gewählt. Bei der EU-Wahl 2014 stellten die Parlamentsfraktionen erstmals Spitzenkandidaten auf, darunter auch Jean-Claude Juncker, der Kandidat der Europäischen Volkspartei. Die Regierungschefs, versammelt im Europäischen Rat, berücksichtigten das Wahlergebnis und schlugen Juncker für dieses Amt vor. Und seine Ernennung wurde dann mit einer qualifizierten Mehrheit bestätigt. Für 5 Jahre.
Also 5 Jahre reichen. Wenn Sie eine Woche hier wären, würden Sie hier nach 2 Wochen aufhören.
Er kann noch scherzen, auch nach 5 Jahren. Und wir lernen ganz klar, der Präsident oder die Präsidentin vielleicht in Zukunft der Kommission, das ist der wichtigste Posten in der Europäischen Union. Und deshalb ist es für die Regierungschefs der Union so wichtig, dass sie sagen, wer das ist. Das genau will aber auch das EU-Parlament bestimmen. Darum geht der Streit. Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel, guten Tag.
Guten Tag.
Der Posten des Kommissionspräsidenten der Europäischen Union oder der Präsidentin ist, wie eben schon erwähnt, nur einer der zu vergebenen Posten. Da wären dann außerdem noch die der EU-Ratspräsidentin oder des EU-Ratspräsidenten und der Parlamentspräsident. Dann geht Federica Mogherini als Außenbeauftragte und auch Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, hört auf. Ist das ein Postenpaket, um das es da geht, oder hängen diese ganzen zentralen Jobs nicht zusammen?
Doch, die hängen durchaus zusammen. Man muss sich das vorstellen wie mehrere Bausteine in einem Gebäude. Dieses Gebäude heißt EU und die EU ist gebildet aus vielen Nationalstaaten. Natürlich, die Nationalstaaten werden dann von Regierungen geführt, die wiederum von Parteien gestellt werden. Also da gibt es eine Reihe von Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Wenn man einen Baustein setzt, muss der zum anderen passen. Das spricht, am 2. Juli soll ja ein Parlamentspräsident gewählt werden als erster Akt. Und da müsste schon klar sein, wie der zu den anderen Bausteinen, zu den anderen Posten, die Sie erwähnt haben, passen kann. Und passen heißt, je nach parteipolitischer Zugehörigkeit, je nach Herkunft, nationaler Herkunft und natürlich auch je nach Geschlecht.
Man müsste eigentlich schon wissen, wer der EU-Kommissionspräsident wird. Ich mache mal so ein Konstrukt, denn sonst könnte man Manfred Weber, wenn man nicht weiß, ob er es wird oder nicht wird, könnte man ihn nicht bitten, vielleicht Parlamentspräsident zu werden, wenn der als erstes gewählt wird.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Manfred Weber, es geht ja nicht um die Person, sondern es geht auch darum, dass seine Partei, die Europäische Volkspartei, die Mehrheit im Parlament stellt. Und es ist nicht schwer zu argumentieren, man kann an der EVP vorbei etwas organisieren. Das heißt, einen Posten für die EVP wird man sicher sichern müssen. Welcher es sein wird, das wird man dann sehen. Oder Parlamentspräsident, das wäre eine Möglichkeit.
Gibt es da irgendeine Art von Verteilungsschlüssel, vielleicht keinen offiziellen, aber so einen, der sich eingespielt hat, wenn die Franzosen da, dann die Deutschen da und die Osteuropäer da, gibt es so etwas?
Es gibt einen eingespielten Verteilungsmechanismus, wobei der natürlich immer wieder die Machtverhältnisse in der Europäischen Union spiegelt. Das heißt, es gibt sicher die Tradition, dass sich Deutschland und Frankreich einig sind über die Verteilung der Posten. Also ich sage mal so, wenn Frankreich was bekommt, dann bekommt auch Deutschland was oder es bekommen beide nichts. Aber was nicht geht, ist 1-0 oder 0-1. So kann das Spiel nicht ausgehen. Man muss auch berücksichtigen, dass zum Beispiel die Visegrad-Länder, das sind die osteuropäischen Länder, in den letzten Jahren ein Selbstbewusstsein gewonnen haben. Gleichzeitig gibt es einen Konflikt zwischen den Visegrad-Staaten und den westeuropäischen Staaten. Auch das muss irgendwie berücksichtigt werden. Also es gibt eine Reihe von Kriterien, die hier eine Rolle spielen. Es gibt keinen offiziellen Schlüssel, aber es ist natürlich ein kompliziertes Gebilde und ein komplizierter Mechanismus, der dann am Ende hoffentlich dazu führt, dass die Posten auch mit qualifizierten Leuten besetzt werden.
Aber das Spiel geht so, wenn jemand von Macrons Gnaden dann am Ende auf dem Chefsessel in der Kommission Platz nimmt, dann nicht auch noch in Frankfurt ein Franzose bei der EZB? So
ja,
etwa?
Das kann man so sagen. So wird das gehen. Also es geht ein Deutscher kann sagen, heißt auch ein Franzose oder kein Deutscher und kein Franzose. Ich glaube, das ist gute Tradition.
Wenn das Ganze Verhandlungssache ist am Ende, dann kommt es darauf an, wer verhandelt und mit welcher Hausmacht hinter sich. Machen das die Regierungschefs im Rat unter sich aus? Also machen die das wirklich selber? Oder gibt es für so etwas Chefdiplomaten, die man schicken kann?
Nein, es gibt natürlich eine zentrale Rolle spielt hier Donald Tusk. Donald Tusk ist der Ratspräsident. Also man muss sich das vorstellen, wenn er der Moderator sozusagen, er hat die Aufgabe übernommen, sagen das das Personal zu suchen und die Gespräche zu führen. Also da wird viel gesprochen, wie geredet. Ich glaube, die Regierungschefs sprechen erst am Ende miteinander. Es ist hier in Brüssel, glaube ich, die letzten Tage und Woche gab es unzählig viele Treffen und man versucht dann sozusagen die Kandidatenzahl zu reduzieren und am Ende möglichst bald natürlich die fünf Leute auszusuchen, die fünf Posten besetzen sollten.
Aber es gibt doch diesen Widerstreit zwischen Parlament und Rat. Der Rat, also die Regierungschefs, müssen den EU-Kommissionspräsidenten vorschlagen, aber das Parlament muss ihn wählen. Und wenn das Parlament jetzt aber nur einen der ehemaligen Spitzenkandidaten oder der gerade eben noch Spitzenkandidaten gewesenen bei der Europawahl wählen will und der Rat aber jetzt schon gesagt hat, er will aber keinen solchen vorschlagen, wie geht es denn dann weiter?
Naja, im Moment ist die Lage so, dass das Parlament ja nicht in der Lage war, eine Mehrheit hinter einem Spitzenkandidaten zu versammeln. Das heißt, das Parlament hat sich gewissermaßen, wenn ich so sagen darf, selber ins Knie geschossen. Sie haben zum einen das Spitzenkandidatenmodell immer vor sich hergetragen. Jetzt haben sie 8% mehr Wahlbeteiligung bekommen bei den Europawahlen, was bemerkenswert ist, ein großer Vertrauensvorschuss ist. Und sie sind dann nicht in der Lage gewesen, sich auf einen Spitzenkandidaten zu einigen. Also sie haben im Rat keine Spitzenkandidaten präsentiert. Das hat der Rat, insbesondere Macron, natürlich dazu genutzt, um seine Interessen durchzusetzen. Also es droht schon eine Blockade zwischen Rat und Parlament. Aber man muss dazu sagen, dass das Parlament bis heute nicht fähig war, einen Kandidaten zu benennen. Und deswegen ist die Schwäche im Augenblick, liegt die beim Parlament. Mhm.
Ich stelle mir jetzt vor, dass diese Woche vor dem nächsten Gipfel und dann der ersten Sitzung des neuen EU-Parlaments am Dienstag die Drähte heiß laufen und die Hinterzimmer noch frequentierter sind, als es bisher schon war, oder?
Ja, das ist so. Ich glaube, die Europäische Union ist ja immer ein bisschen im Verdacht, dass sie sozusagen viele Hinterzimmer-Deals, wie es so heißt, irgendwie zustande bringt. Aber man muss einfach berücksichtigen, das ist ein kompliziertes Gebilde. Wir haben die Kriterien ein bisschen benannt, die berücksichtigt werden müssen bei der Postensuche. Da wird natürlich viel gesprochen, viel geredet. Das Problem, das ich im Moment sehe, ist das, was ich schon erwähnt habe, ist, dass das Parlament sozusagen nicht in der Lage ist, einen Kandidaten auf den Schild zu heben. Das ist, glaube ich, eine große Schwäche und ich finde das eigentlich auch, ich will nicht gerade sagen, ein Skandal, aber nachdem man wochenlang gesagt hat, dass eine Schicksalswahl geht wählen, geht zu den Parlamentswahlen, die Leute haben es gemacht, der Bürger ist gekommen, hat sozusagen die Europäische Union unterstützt und dann ist das Parlament nicht in der Lage, diesen Vertrauensvorschuss umzusetzen, dann den Kandidaten zu benennen, das finde ich eigentlich ein Armutszeugnis.
Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel, vielen Dank. Jetzt liegt der schwarze Peter ganz deutlich beim Parlament. Wir werden sehen, ob er da oder hören, ob er da liegen bleibt. Der Tag in HR2 Kultur heute mit dem Thema Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel. Oder Mikado oder Pingpong oder ganz was anderes, jedenfalls Spiel. Weil man Brettspiele nicht hören kann, hören wir mal einem ganz anderen Spiel zu, bei dem gibt es gegnerische Felder, in denen der Ball allerdings, ganz anders als bei der üblichen politischen Ballmetapher, keinesfalls liegen bleiben darf.
Advantage, Miss Capriotti.
Quickly, fordert die Schiedsrichterin da. Das dürfte in Brüssel vergeblich sein, denn quickly geht da wohl gar nichts. Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel, der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir uns noch mal etwas genauer die einzelnen Spieler an, die in Brüssel etwas zu gewinnen und zu verlieren haben, und beginnen mit Monsieur le Président Emmanuel Macron. Und weil wir es heute mit dem Spiel haben, sagt uns Sabine Wachs jetzt als erstes mal, welches Spiel er spielt.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pokert weiter. Nachdem beim EU-Gipfel vergangene Woche keine Einigung über die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zustande kam, vertritt Macron demonstrativ die Meinung, die Namen der im Europawahlkampf angetretenen Spitzenkandidaten seien vom Tisch. Weder der deutsche CSU-Mann Manfred Weber noch der niederländische Sozialist Frans Timmermans und auch nicht die dänische Liberale Margrethe Vestager seien noch im Gespräch für die Kommissionsspitze. Präsident Tusk hat gestern klar und deutlich erklärt, dass es keine Mehrheit für einen der drei Kandidaten gibt. Die legitime Schlussfolgerung daraus ist also, dass neue Namen vorgeschlagen werden müssen, erklärte Emmanuel Macron am Freitag vergangener Woche. Sollte es tatsächlich so kommen, hätte Macron sein Ziel erreicht. Das Prinzip der Spitzenkandidaten wäre obsolet. Schon vor der Europawahl hatten Macron und die Seinen immer wieder betont, sie stünden nicht hinter der Idee, vor allem nicht hinter der Personalie Manfred Weber. Er habe zu wenig Erfahrung, zudem repräsentiere der konservative CSU-Politiker nicht mehr die neue politische Mitte des Parlaments. Das aber nur am Rande, denn Frankreich und seinem Präsidenten geht es vor allem um den eigenen Einfluss innerhalb der EU. Kritiker werfen Macron vor, machtpolitische Spielchen zu betreiben. Seine Partei La République En Marche wird Teil der liberalen Fraktion im Parlament. Etabliert sich das Spitzenkandidatenprinzip, haben die Liberalen nur wenig Chancen, die Kommissionsspitze zu stellen. Also kämpft Präsident Macron gegen einen Kommissionspräsidenten aus den Reihen des Parlaments, in dem der Einfluss Frankreichs eher gering ist. Den Vorwurf vieler, er, der Verfechter eines starken Europas, schwäche damit die europäische Demokratie, weist Macron entschieden zurück. Unsere Verträge besagen, dass ein Kommissionspräsident vom Europäischen Rat vorgeschlagen und dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird. Entschuldigen Sie, aber ich finde, es ist sehr demokratisch, Regeln zu befolgen, die man sich selbst in demokratischer Weise auferlegt hat. Das Europaparlament sieht das anders. Der Großteil der Fraktion will das Prinzip des Spitzenkandidaten durchsetzen, sich notfalls auch gegen die Staats- und Regierungschefs stellen. Das Schachern um den Posten des Kommissionspräsidenten ist inzwischen weit mehr als ein Kräftemessen zwischen Frankreich und Deutschland. Auch wenn der Konflikt zwischen Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel, die formell immer noch CSU-Mann Weber unterstützt, im Fokus steht. Wir wissen, dass wir uns verständigen müssen, erklärte Emmanuel Macron am Donnerstag vergangene Woche. Das ist nämlich Freundschaft. Man ist nicht immer in allem einer Meinung, aber wir dürfen unsere Unstimmigkeiten nicht gedeihen lassen. Wir müssen eine Lösung finden, das erwarten auch die anderen von uns, dass wir eine gute Lösung finden. Wie diese gute Lösung aussehen könnte, ist unklar. Möglich wäre, dass Macron den Franzosen Michel Barnier präsentiert. Als Chefunterhändler für den Brexit hat Barnier ausreichend Erfahrung innerhalb der europäischen Institutionen. Außerdem gehört der konservative Politiker, wie auch Manfred Weber der EVP, der größten Fraktion im Europaparlament an. Allerdings hatte Barnier vor der Wahl die Spitzenkandidatenposition für sich ausgeschlossen. Ob er eine Mehrheit im Parlament finden würde, ist deshalb fraglich. Emmanuel Macron pokert hoch, denn gibt es beim kommenden Gipfel wieder keine Einigung, schwächt das die EU von innen heraus. Für Macron, der angetreten war, die EU zu stärken, kann das nicht das Ziel sein.
Und wir machen gleich weiter mit einem Mann, der durch die Europawahl noch einmal stärker geworden ist und plötzlich wieder mitspielt im Brüsseler Machtpoker, um beim Spiel von Macron zu bleiben. Aus Madrid, Marc Dugge.
Neben Emmanuel Macron hat Manfred Weber vor allem einen gewichtigen Gegner, den geschäftsführenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Er scheint Weber als Erben von Wolfgang Schäuble wahrzunehmen, als einen, der auf einen strikten Sparkurs pocht und die Südländer zu Strukturreformen anhalten will. Eine Parteigenossin von Pedro Sanchez sitzt der Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament vor. Sie hat Weber schon wissen lassen, dass ihre Fraktion ihn auf keinen Fall unterstützen wird. Die Aktion dürfte mit Sanchez abgesprochen gewesen sein. Spanien spielt kräftig mit im Machtpoker um die EU-Spitze. Josep Borrell war vor einigen Jahren Präsident des Europäischen Parlaments. Heute ist er spanischer Außenminister. Er sagte vor einigen Monaten: Spanien ist zurück in Europa und will dort seine Rolle ausfüllen, an der Seite von Frankreich und Deutschland, um die Vertiefung Europas voranzutreiben, insbesondere nach dem Brexit. Seine Rolle hat Spanien viel zu lange nicht mehr ausgefüllt, findet Borrell. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Europäische Diplomaten berichten, dass ihre spanischen Kollegen in Brüssel in den vergangenen Jahren vor allem mit Zurückhaltung geglänzt haben. Das bestätigt auch der frühere spanische EU-Kommissar Joaquín Almunia. In einem Interview mit dem ARD-Hörfunk sagte er 2017: In den mehr als 10 Jahren, in denen ich bei der Europäischen Kommission in Brüssel war, fand ich es immer schade, dass Spanien nicht stärker vertreten war, weder in Debatten noch mit sinnvollen Initiativen. Spanien, für Deutsche und Franzosen in der EU bisher ein verlässlicher, wenn auch stiller Partner. Jochen Müller ist Vizedirektor der Vertretung der EU-Kommission in Madrid. Er sagt, Spanien war im vergangenen Jahrzehnt vor allem mit sich selbst beschäftigt. Zunächst mit der Wirtschaftskrise und der Bankenrettung, später mit den Separatisten in Katalonien.
Spanien hat im letzten Jahrzehnt weit unter seinem Gewicht geboxt, ne, wie man so im Boxerdeutsch sagt, aber das wird jetzt kommen. Die Krise ist vorbei, man hat das überwunden, man wächst seit 6 Jahren wieder stark, man hat wieder den Anspruch, auch auf europäischer Ebene eben mitzuspielen.
Sanchez will Themen setzen. So versucht er etwa, die EU auf eine gemeinsame Linie in Sachen Migration einzuschwören. Ein Thema, das für Spanien besonders wichtig ist. Vom CSU-Mann Manfred Weber erwartet Sanchez hier offenbar kaum Impulse. Die Zeichen für mehr Spanien in Europa stehen gut, meint Ignacio Molina vom Politikinstitut Elcano in Madrid. Denn Spanien werde mehr denn je gebraucht. Wenn man in der EU nach Osten blickt, dann sind da Länder wie Polen, die nicht sehr viel dazu beitragen, dass die Integration in Europa voranschreitet. Wenn man nach Süden blickt, ist da Salvini in Italien. Im Westen steht der Brexit an. Und auch im Norden gibt es Länder wie die Niederlande, die eher bremsen. Frankreich und Deutschland können nicht allein voranschreiten. Sie sind daher auf europafreundliche Partner wie Spanien angewiesen. Spanien ist zurück in Europa, meint Außenminister Borrell. Gut möglich, dass auch ihm eine Rückkehr nach Brüssel bevorsteht. Der 72-Jährige wird als Nachfolger von Federica Mogherini gehandelt, als hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Möglich wäre auch ein Posten als Vizepräsident der Kommission. Natürlich arbeitet Spanien daran, in der EU-Kommission bestens vertreten zu sein, sagte Pedro Sanchez kürzlich. Seine Regierung pocht vehement auf einen Posten an der Spitze Europas. Nicht ohne Grund. In den Top-Ämtern der EU sind Spanier kaum vertreten. Das Land stellt bisher nur den Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, Luis de Guindos. Bisher.
Marc Dugge war das aus Madrid. Und damit waren das mal 2 der Spieler, der mit Gewicht, wenn man mal Boxdeutsch bleibt, im Europäischen Rat. Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Guten Tag.
Guten Tag.
Alles, was wir bis hierhin gehört haben, klingt nicht so, als würde das vom Europaparlament gewünschte und bei der letzten Wahl des EU-Kommissionspräsidenten mit Jean-Claude Juncker auch eingehaltene Spitzenkandidatenmodell noch einmal eingehalten. Was bedeutet, uns Wählern wurden Spitzenkandidaten präsentiert, von denen es am Ende dann keiner wird. Geht so europäische Demokratie?
Ja, Sie haben recht und auch in den Vorkommentaren, die Sie jetzt hier eingespielt haben, zeichnet sich das in der Tat ab, dass die Spitzenkandidaten oder dass die Chance, dass keiner der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident wird, dass diese Chance im Moment steigt. Das hat, wie Sie ausgeführt haben, mit der Blockade von Emmanuel Macron zu tun. Um das kurz auszuführen, er lehnt die Spitzenkandidaten natürlich auch ab, deswegen, weil das so eine ziemlich deutsche Idee einfach war und weil natürlich La République en Marche, also die Renaissance-Partei von Macron, im Grunde keinen eigenen Spitzenkandidaten hatte. Das ist natürlich für Macron auch noch ein weiterer Grund, in diesem deutsch-französischen Tauziehen, was wir jetzt bei dieser Frage erleben, im Grunde eine anti-deutsche, also eine anti-Merkel-Position hier einzunehmen oder eine anti-Weber-Position, aber jedenfalls nicht mit den Deutschen an einem Strang zu ziehen. Zurück zu Ihrer Frage. Ich halte das tatsächlich für problematisch, wenn wir jetzt diesen Spitzenkandidatenprozess wieder aus dem System nehmen würden. Wir haben in der der Tat bei den Wahlen 2014 das eingeführt. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger Europas 2014 bei den Europawahlen daran gewöhnt zu sagen, eure Stimme ist wichtig, ihr zählt, euer Ausdruck für eine Partei, für ein Programm, für eine Person wird wichtig sein. Und jetzt, wenn wir das nicht einlösen, ein zweites Mal einlösen, es ist ja damals bei Juncker gelungen, 2014, man müsste kurz daran erinnern, dass es auch bei Juncker nicht einfach war. Juncker hatte damals zwar auch die stärkste Fraktion, aber auch der Rat wollte dagegen sein. Wenn wir es jetzt nicht einlösen, wäre das tatsächlich Vertrauensbruch am Wähler.
Donald Tusk hat nach dem letzten EU-Gipfel, der ja gescheitert ist, sehr schlicht festgestellt, dass keiner der Spitzenkandidaten von dem Rat der Regierungschefs vorgeschlagen wird. Das heißt doch, wenn das Gerangel um die Posten im Rat vorbei ist, kommt der Machtkampf zwischen Parlament und Rat. Das ist genau das Bild von Europa, das der Vergangenheit angehören sollte, wenn man zumindest mal die ganzen Wahlkampfauftritte und auch das Duell von Timmermans und Weber sich nochmal vor Ohren hält.
In der Tat, sogar Herr Weber hat sich für die Parlamentarisierung des Systems ausgesprochen, Herr Timmermans noch viel konsequenter für strukturelle, institutionelle Reformen. Aber abgesehen davon, wir hatten bei diesen Europawahlen, nicht nur haben wir eine Schicksalswahl verhandelt, sondern wir hatten eine extreme Mobilisierung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Europas. Wir haben eine direkte Ansprache an die European Citizens gehabt, also nochmal an die Bürgerinnen und Bürger Europas, deren Stimme wir einfangen wollten, weil inzwischen klar ist, dass Europa nicht funktionieren kann, wenn es kein Vertrauen gibt zwischen dem politischen System Europa und einer direkten Mitsprache der Bürgerinnen Europas, um die es eigentlich geht. Und in dem Moment, wo das jetzt nicht eingelöst wird, würde ich tatsächlich sagen, dass der Vertrauensschwund tatsächlich fühlbar ist und das Geschacher um die Posten, die ja jetzt auch ein Package-Deal sind, es geht ja nicht nur um den Kommissionspräsidenten, sondern eben auch noch um den Präsidenten der EZB, den Ratspräsidenten, den Parlamentspräsidenten, dass das bei den Bürgern ankommt nach dem Motto, unsere Stimme war nicht wichtig und im Grunde sind wir gar nicht europäische Bürgerinnen und Bürger im Wortsinne. Wir sind nicht der Souverän, wir entscheiden letztlich gar nichts. Und das ist das Letzte, was die EU in dieser populistischen Bedrohung im Moment braucht. Weil dieses Argument, seht ihr, Boris Johnson hat recht, we are not in control, dieses Argument wird den Populisten zuarbeiten.
Nun hat Ulrich Ladurner, der Korrespondent der Zeit in Brüssel, eben hier in der Sendung gesagt, das ist alles das Problem des Parlaments. Das hat nämlich versagt und es ist ein Armutszeugnis, dass sich das Parlament nicht rechtzeitig vor dem letzten EU-Gipfel auf einen der drei Spitzenkandidaten einigen konnte.
Nein, also das würde ich ja nicht so sehen. Das haben Sie ja auch in einem nationalen Wahlkampf nicht. Ja, wir haben ja auch in einem Bundestagswahlkampf haben wir drei oder vier Spitzenkandidaten, die eben für eine verschiedene Partei, für ein Programm stehen. Und am Ende wird die Koalition nach Mehrheiten gebildet. Genauso müsste das im Europäischen Parlament sein. Wo ich mitgehe, ist zu sagen, Herr Weber, der jetzt als sozusagen stärkste Fraktion, die EVP-Fraktion hat ja formal gewonnen, hat er jetzt kein Anrecht sozusagen auf eine Regierungsbildung in Anführungsstrichen, weil wenn er keine Koalition zustande bekommt, dann bekommt er keine Koalition zustande. Das haben Sie in nationalen Kontexten auch. Das haben wir in Deutschland mehrfach erlebt. Aber dann müsste halt wer anders zum Zuge kommen aus den Spitzenkandidaten, der eine Koalition zustande bringt. Das wäre in diesem Fall Frau Vestager, die ja auch sehr, ich sag mal, gehypt wurde. Das wäre eine neue dynamische Frau auch, die erste Kommissionspräsidentin. Wir wissen, dass sie diese Zähne gezeigt hat gegenüber Google. Aber offensichtlich scheint auch diese Wahl jetzt nicht zu verfangen. Und insofern ist das Argument gegen Herrn Weber oder dass er jetzt sozusagen nicht die Regierungsbildung machen kann, noch lange kein Argument dafür, dass nicht irgendjemand, der aus dem Parlament heraus die Koalition bilden kann, dass das jetzt anstünde. Denn man kann ja nicht sagen, dass sich das Parlament auf einen Kandidaten einigt, bevor der Wählerwille gesprochen wurde.
Was passiert denn, wenn sich das Parlament jetzt doch einigt, bis zum Beispiel zur konstituierenden Sitzung nächsten Dienstag oder bis sogar zum EU-Gipfel am Sonntag und dann einen Kandidaten oder eine Kandidatin mit Mehrheit ausstattet und dem Rat den präsentiert? Also ich sag mal, ich nehme ja den dritten, der noch im Bunde war, Timmermans, der hat ja immerhin zu Hause die Wahl gewonnen. Der hat seiner Partei, den Sozialisten, einen sehr großen weiteren Zuspruch verschafft. Was passiert denn, wenn sich das Parlament jetzt einigt und sagt, das ist unser Kandidat und der Rat schlägt ihn nicht vor?
Also nicht nur Herr Timmermans hat die Wahlen gewonnen. Wir hatten auch gute Zugewinne für die Sozialdemokraten in Italien, auch in Spanien, auch in Portugal. Das heißt, die Südschiene der europäischen Sozialdemokratie hat insgesamt gut funktioniert. Auch das spreche dafür, Herrn Timmermans eine reale Chance für die Koalitionsbildung zu geben. Da bin ich bei Ihnen. Was würde passieren, wenn? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe auch keine Kristallkugel. Aber ich sage nochmal, der Vertrauensschwund, der passieren würde, wenn wir jetzt nach dem Wählervotum, wir wissen jetzt, was die Wähler wollten, wir wissen jetzt, welche Koalitionsbildung praktisch möglich sind. Also wie gesagt, Herr Weber hat kein Anrecht auf den Regierungsposten, wenn er die Koalition nicht bilden kann. Aber wenn sich das Parlament jetzt einigt aus seiner Mitte heraus und damit dem Bürgerwillen eine Koalition liefern könnte, die der Rat dann nicht annimmt und die der Rat dann wiederum overriding würde, also das wäre, glaube ich, für die europäische Demokratie so ziemlich das Letzte, was wir im Moment gebrauchen könnten.
Wir hoffen, dass es nicht passiert. Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Vielen Dank. Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel, der Tag in HR2 Kultur. Und wir lassen nochmal spielen. Nicht auf dem Brett, sondern auf dem Platz und nicht mit Spielsteinen, sondern mit einem Ball. Wir lehnen uns zurück, versuchen nicht zu schwitzen und überlassen das zwei anderen. Später spielen wir noch weiter. So, weiter jetzt aber mit den Protagonisten im Rat der EU. Macron hatten wir und Sanchez. Die Briten spielen zwar nicht noch mit, aber keine Rolle mehr. Bleibt noch, ja, Angela Merkel, genau. Was will die deutsche Kanzlerin eigentlich? Wer soll auf dem Chefsessel der EU-Kommission Platz nehmen? Naja, das ist doch klar, oder? Oder eben auch nicht.
So richtig überzeugt klang Angela Merkel noch nie, wenn sie beteuerte, Manfred Weber bei seinen Ambitionen auf das Amt als EU-Kommissionschef zu unterstützen.
Ich unterstütze die Kandidatur von Manfred Weber,
sagt die Kanzlerin im September etwas leidenschaftslos, als Weber seinen Hut in den Ring wirft. Aber auch da sagt sie schon dazu:
Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei ist, kann natürlich im Prinzip und möchte im Prinzip auch dann Präsident der Europäischen Kommission werden. Aber das sind viele Schritte, die bis dahin zu bewerkstelligen sind.
Viele Schritte weiter sieht es nicht mehr danach aus, als könne Weber noch mit diesem Posten rechnen. Bei der Pressekonferenz nach dem Europäischen Rat vor einigen Tagen in Brüssel nimmt die Kanzlerin nicht mal mehr seinen Namen in den Mund.
Also für mich steht jetzt erstmal das Konsultationsergebnis von Donald Tusk fest, dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat, und ich sehe im Augenblick nicht, dass sie an dieser Feststellung etwas ändern kann.
Was die Kanzlerin außerdem sagt, dürfte ihrem Spitzenkandidaten ebenfalls nicht gefallen.
Also ich bin jetzt über den Verlauf des heutigen Europäischen Rates nicht besonders enttäuscht.
Schließlich habe man noch eine Woche Zeit, um eine Besetzung für den Posten zu finden. Gerne wird Merkel unterstellt, dass sie das deshalb so gelassen nimmt, weil sie ohnehin mit einer anderen Option liebäugelt, nämlich der, den jetzigen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann an die Spitze der Europäischen Zentralbank zu bringen. Und da im Brüsseler Machtpoker nicht zwei Spitzenposten an Deutschland gehen können, schließen sich Manfred Weber als Kommissionschef und Jens Weidmann als EZB-Präsident aus. Bekommt die Kanzlerin aber wenigstens einen der beiden durch, geht sie ohne größeren Gesichtsverlust vom Feld, auch wenn der Kommissionschef dann nicht Manfred Weber heißt. Schaden entsteht nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt aber trotzdem, und das weniger für die Kanzlerin oder die Bundesregierung als für die gesamte Europäische Union, findet er.
Es wäre schlimm für alle diejenigen, die sich mit hoher Begeisterung auch an einer Europawahl beteiligt haben, weil man ja mit dem Gedanken auch eines Spitzenkandidaten diese Europawahl begleitet hat. Und bin mir sicher, dass da viele Fragezeichen übrig bleiben, in ganz Europa übrigens, wenn man feststellt, dass es zwar Spitzenkandidaten gibt, das hat aber auf die Frage, was personell dann entschieden wird, überhaupt keine Auswirkung.
Deshalb plädiert er dafür, gerade den Posten des Kommissionspräsidenten eben nicht zur Verhandlungsmasse zu erklären.
Sondern zu sagen, da gibt es eine Entscheidung aus einer Wahl heraus und wir müssen in den Positionen drumherum dann unsere unterschiedlichen Interessen so ausgleichen, dass alle gleichermaßen zufrieden oder unzufrieden sind.
Dass sich die CSU so für das Spitzenkandidatenprinzip einsetzt, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ein christsozialer EU-Kommissionschef die Partei als Aushängeschild doch deutlich schmücken würde. Deshalb setzt die CSU auch weiter darauf, dass sich die Kanzlerin in den nächsten Tagen noch einmal mehr ins Zeug legt für Manfred Weber, der klaren Absage von Frankreichs Präsident Macron zum Trotz.
Also Angela Merkel stand und steht
hinter Manfred Weber,
sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gestern nochmal zur Sicherheit und betont, das gelte auch für den gesamten Vorstand seiner Partei.
Wir stehen hinter Manfred Weber und fordern, dass er Kommissionspräsident wird.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Julia Barth über die Person, die die deutsche Kanzlerin eigentlich in Brüssel unterstützen müsste, was sie aber, wie eben gehört, bestenfalls halbherzig tut oder vielleicht auch gar nicht. Wir können ja da nicht genauso reinhorchen. Markus Grabitz, Korrespondent der Stuttgarter Zeitung in Brüssel und näher dran als wir hier im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns noch mal etwas genauer auf unsere Kanzlerin und ihre Rolle in Brüssel schauen. Wenn es nach den politischen Eckdaten ginge, müsste Angela Merkel in diesen Tagen deutlich sichtbar die Gegenspielerin von Emmanuel Macron sein. Der will Manfred Weber erklärtermaßen nicht. Merkel muss ihn irgendwie wollen. Aber tut sie das auch?
Ich glaube, dass sie Manfred Weber will. Und zwar will sie Manfred Weber deswegen schon haben, weil Weber der gemeinsame Kandidat der beiden Schwesterparteien ist und sie vor dem Hintergrund, dass der Streit zwischen den beiden Schwesterparteien in der Asylfrage mühsam beigelegt worden ist und eine neue Ära in dem Verhältnis der beiden Schwesterparteien begonnen hat, sie kein Interesse daran hat, dass die Schwesterpartei, dass in München gesagt wird, Weber sei in Brüssel durchgefallen, weil Merkel ihn nicht anständig unterstützt hat. Ich glaube zum Zweiten, dass die Kanzlerin auch als oberste Priorität eher den Kommissionspräsidentenposten für Deutschland im Blick hat als den EZB-Präsidenten. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass ein EZB-Präsident Weidmann weiterhin eine Niedrigzinspolitik machen müsste und Merkel mit so einer Politik in Deutschland nicht unbedingt renommieren könnte.
Nun ist es ja eines der Markenzeichen von Angela Merkel, dass man oft nicht so genau weiß, was sie wirklich will, bis sie es dann durchgesetzt hat. Dann hat man es nachher gemerkt. Kann das jetzt auch wieder so sein? Oder ist die Rolle der deutschen Kanzlerin, und da kommen wir auf ein anderes Feld, in Brüssel einfach nicht mehr so wichtig und so machtvoll, weil sie ja nur noch mit einer Restlaufzeit dort Chefin aus Deutschland ist, Regierungschefin aus Deutschland?
Ich glaube, dass es ein bisschen anders ist. Ich glaube, dass die Vorstellung, dass die Kanzlerin nach Brüssel kommt und hier erklärt, welche Entscheidung getroffen werden muss, nicht ganz richtig ist. Man muss sich vorstellen, im Rat, also in dem Gremium der 28 Staats- und Regierungschefs sitzen selbstbewusste Leute, die sind zu Hause, sind die Regierungschefs. Die lassen sich nicht einfach von der Kanzlerin erklären, welche Entscheidung jetzt zu treffen ist. Wir sehen immer wieder hier in Brüssel, dass Deutschland eben seine Interessen nicht durchsetzen kann und dass die Interessen zwischen Deutschland und vielen anderen Mitgliedsländern variieren und abweichen. Natürlich kommt es auf Deutschland und Frankreich vielfach an, weil diese beiden Länder allein schon von ihrer Größe und von ihrer wirtschaftlichen Kraft, von ihrer Bevölkerungszahl ein großes Gewicht bei den Abstimmungen in Europa haben. Häufig ist es auch so, dass Deutschland und Frankreich widerstreitende Interessen haben. Aber im Idealfall läuft es so, dann sprechen wir davon, dass der deutsch-französische Motor funktioniert, dass Deutschland und Frankreich sich vorher zusammensetzen und ausloten, wo bei diesen divergierenden Interessen eine Kompromisslinie laufen könnte. Und im Idealfall läuft es dann so, dass Deutschland und Frankreich im stillen Kämmerlein im Grunde einen Kompromiss ausloten und damit in das Plenum der 28 Mitgliedsländer gehen und darauf setzen, dass das große Gewicht von Deutschland und Frankreich dazu beiträgt, dass die anderen schon irgendwie mitmachen. Immer dann wird es schwierig, wenn Deutschland und Frankreich im Vorfeld von einer Entscheidung diese Kompromissfindung nicht hinbekommen haben. Und wir sehen im Fall des Personalpakets, das geradezu exemplarisch, da ist es halt eben über mehrere Runden nicht gelungen, die Interessen von Merkel und Macron zu vereinbaren. Und jetzt haben wir eben diese Schwierigkeit, dass es ein Patt besteht und dass von außen betrachtet hier zwei Züge aufeinanderfahren, einer der aus Berlin kommt und einer der aus Paris kommt.
Sie merken ja jetzt, diese Woche ist ja angebrochen, diese Woche bis zur Entscheidung. Am Sonntag EU-Gipfel der nächste und am Dienstag dann konstituiert sich das Parlament und müsste oder könnte den EU-Kommissionspräsidenten wählen. Also viel Zeit ist da nicht mehr. Merken Sie da jetzt Bewegung? Wird da jetzt wieder verhandelt oder fahren die Züge wirklich so, wie Sie es eben im Bild hatten, aufeinander zu?
Also es wird nach wie vor versucht, im Parlament einen Kompromiss zwischen den großen europäischen Parteienfamilien zu schmieden. Die treten heute Abend noch einmal zusammen. Da versucht Manfred Weber für sich eine Mehrheit zu bekommen, und zwar bei Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen und unter Einschluss seiner eigenen christdemokratischen Fraktion. Unabhängig davon laufen die Gespräche im Gremium der Staats- und Regierungschefs, und das ist jetzt sicherlich Diplomatie zwischen den Hauptstädten und auch Diplomatie auf höchster Ebene, also definitiv nicht auf der Botschafterebene, sondern das passiert im Vier-Augen-Gespräch der Beteiligten. Dazu bietet sich geradezu ein Termin an, nämlich der G20-Gipfel in Japan in den nächsten Tagen. Wie man hier hört, haben Merkel und Macron vereinbart, bei diesem G20-Gipfel auch ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Also man rechnet hier damit, dass im Grunde von den Staats- und Regierungschefs in den nächsten Tagen Namen genannt werden und Namen zirkulieren als Vorschlag für den Kommissionspräsidenten. Dann bleibt natürlich die bange Frage der Staats- und Regierungschefs, ob der Kandidat oder die Kandidatin dann auch vom Parlament so akzeptiert würde.
Markus Gabitz, Korrespondent der Stuttgarter Zeitung in Brüssel, recht herzlichen Dank. Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel, der Tag in HR2 Kultur. Und wir spielen noch mal eine Runde, glücklicherweise nur akustisch, denn für das echte Spiel auf dem Platz ist einfach zu heiß.
Love 40. Game Levy.
Mal sehen, für wen am Ende bei der Europäischen Union der Schiedsrichter Game sagt. Der Tag in HR2 Kultur mit dem Thema Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel. Angefangen haben wir die Sendung mit einer Beschreibung des Jobs von Jean-Claude Juncker, den jetzt ein anderer übernehmen muss. Auch den Job von Donald Tusk sollte dann ein anderer übernehmen. Jetzt aber hat der Präsident des Europäischen Rates erst einmal einen Job, das ganze Postengeschacher der EU zu managen nämlich. Derzeit dürfte es nur wenige Politiker in der Europäischen Union geben, die Donald Tusk um seinen Job beneiden. Samuel Jakisch.
Donald Tusk muss nicht nur geeignete Kandidaten für seinen eigenen Job auftreiben, sondern auch noch für das mächtige Amt des Kommissionspräsidenten. Außerdem für die Spitze der Europäischen Zentralbank, für das Amt der Hohen Vertreterin und quasi Außenministerin der EU und für den Präsidentenstuhl des Europäischen Parlaments. Die Kunst dabei ist der Ausgleich nach dem bei der EU so wichtigen Proporzprinzip. Die Macht muss ausbalanciert werden zwischen den einflussreichen Mitgliedstaaten im Westen der EU und den stets latent benachteiligten Staaten Mittel- und Osteuropas, zwischen kleinen und großen sowie armen und reichen Mitgliedstaaten. 2 von 5 Top-Jobs sollen bitte von Frauen besetzt werden. Politische Erfahrung ist wichtig, aber auch frischer Wind nötig. Und als wäre das alles nicht schon schwierig genug, wollen auch noch die großen Parteifamilien aus Konservativen, Liberalen und Sozialisten gleichermaßen zum Zuge kommen.
In the real world, a perfect balance may be difficult to obtain.
Perfekte Balance sei schwierig zu erreichen, schränkt Donald Tusk schon mal vorsichtig ein. Und trotzdem hängt alles mit allem zusammen. Und nur mit einem austarierten Tableau aus allen 5 Top-Jobs wird er den Segen des Europäischen Rates und des Parlaments bekommen.
I can promise that I will be as open and transparent as possible.
Er könne versprechen, sagt Tusk, so offen und transparent wie möglich zu agieren bei der Personalsuche. Und dasselbe erwarte er auch von allen anderen Beteiligten.
This depends not only on my goodwill, but also on the goodwill of everyone involved.
Diese letzte Bemerkung ist ein klarer Seitenhieb an die Mitglieder seines Europäischen Rates, denn die spielen häufig mit verdeckten Karten. Angela Merkel zum Beispiel unterstützt offiziell einen Kandidaten für den Posten als Kommissionspräsidenten, von dem sie eigentlich aber nicht besonders viel hält, Manfred Weber nämlich von der deutschen CSU. Der französische Ministerpräsident Emmanuel Macron wiederum möchte keinesfalls noch mehr Deutsche in Top-Positionen sehen. Stattdessen betont er, wie wichtig die Frauenquote sei, ohne die Namen seiner Kandidatinnen zu nennen. Grete Vestager aus Dänemark kommt aus Macrons Parteifamilie und IWF-Chefin Christine Lagarde ist zwar konservativer als Macron, aber immerhin eine Landsfrau. Dieses Pokerspiel zu lösen, das gelingt Donald Tusk im ersten Anlauf noch nicht. Beim Gipfel am vergangenen Donnerstag findet sich noch keine Mehrheit für ein neues Personalpaket. Und Donald Tusk muss spät in der Nacht verkünden:
Der Europäische Rat hatte eine ausführliche Diskussion über Nominierungen, auch vor dem Hintergrund meiner Gespräche zwischen Regierungsvertretern und EU-Parlament. Es gab keine Mehrheit für einen der Kandidaten. Der Europäische Rat ist sich einig darüber, dass ein personelles Gesamtpaket notwendig ist, das der Unterschiedlichkeit der EU gerecht wird.
Der Unterschiedlichkeit der EU gerecht werden, das ist eine typische Tusk-Vokabel. Selbst einen über Machtfragen heillos zerstrittenen Rat vermag der ehemalige polnische Ministerpräsident noch als schöne Vielfalt zu verkaufen. Nun soll ein Sondergipfel am kommenden Sonntag die Diversität beenden und eine wenigstens nahezu perfekt ausbalancierte Lösung bringen, um Donald Tusk von seiner undankbaren Aufgabe endlich zu erlösen.
Vielleicht klappt das ja, wenn er dann beim G20-Gipfel mit dabei ist in Japan, kriegt er das vielleicht rund. Andreas Meyer-Feist, unser Mann in Brüssel, guten Tag.
Guten Tag.
Zwickmühle haben wir das genannt, was da in Brüssel gerade abläuft. Eine Zwickmühle ist eine Konstellation beim Brettspiel Mühle, bei der man mit jedem Zug, egal was man macht, einen Spielstein verliert. In Brüssel scheint das derzeit eine doppelte Zwickmühle zu sein, denn sowohl das Parlament als auch der Rat haben sich in eine Position manövriert, in der sie nur noch verlieren können. So sieht das zumindest aus. Oder sehen Sie einen Ausweg?
Ja, einen Ausweg wird es ganz sicher geben, denn in diesem europäischen Mühlespiel gibt es immer dann ein Ende, wo alle irgendwie einigermaßen zufrieden sind. Das war auch beim letzten Mal so. Ich erinnere mich an das Jahr 2014, da ging es hier um Jean-Claude Juncker und da gab es einige, die ihn nicht wollten. Auch einige sehr mächtige Regierungschef, wie der damalige britische Regierungschef Cameron, der hat sich mit aller Macht gegen ihn gestemmt und hat dann doch gesagt, okay, es geht nicht anders, es gibt nun mal die Mehrheiten, ich beiße in den sauren Apfel und wie die Sache ausgegangen ist, wissen wir ja heute. Also ich glaube auch, dass es eine Lösung gibt.
Aber Jean-Claude Juncker war damals Spitzenkandidat, er wurde vorgeschlagen und er wurde dann letztlich gewählt. Dieses Mal scheint alles in Unordnung. Wer ist in der Lage, das zu ändern? Vorhin hat der Kollege Gabitz von den Stuttgarter Nachrichten gesagt, das regeln Tusk, Macron und Merkel in Japan beim G20-Gipfel. Denkbar?
Ja, schon, aber am Ende müssen es natürlich alle regeln, gemeinsam regeln. Denn man muss sich mal überlegen, was ist denn notwendig, um überhaupt jemanden durchzubringen? Das ist sehr kompliziert. Man braucht eine qualifizierte Mehrheit von 55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Bevölkerung repräsentieren. Und man muss es eigentlich aufschreiben, um es zu verstehen. Und dann muss jemand, der ins Amt kommen will, auch noch die absolute Mehrheit im EU-Parlament bekommen. Das sind dann 376 von 751 Abgeordneten. Also es geht doch schon um alle. Es ist aber auch ganz klar, dass hier eine Systemfrage gestellt wird. Genau. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Emmanuel Macron anschaut, der spricht ja Weber vielleicht die Fähigkeit ab, die Kommission zu führen. Aber das ist natürlich ein vorgeschobenes Argument. Er ist gegen dieses System von Spitzenkandidaten, das ja vom EU-Parlament wieder forciert wurde, dass eben nur ein Spitzenkandidat einer Parteienfamilie die neue Kommission führen darf. Und das hat er nun als Fiktion bezeichnet. Daran ist natürlich auch etwas Wahres dran, denn immerhin haben die Regierungschefs das Vorschlagsrecht. Also das Parlament kann das zwar ablehnen, aber das Vorschlagsrecht haben die Regierungschefs. Und da muss es eben wirklich eine qualifizierte Mehrheit geben. Also sind alle gefragt und nicht nur Hinterzimmergespräche auf irgendwelchen fernen Gipfeln.
Weil man ja nicht irgendwen vorschlagen will, der dann vom Parlament nicht gewählt wird. Da hat man irgendwann sein ganzes Personal verschlissen. Wir wissen von Macron, dass er eigentlich für eine Vertiefung der Europäischen Union ist. Wir haben dasselbe eben in der Sendung von den Spaniern gehört, die ja jetzt wieder wer sind in Brüssel. Wir haben das auch von der Kanzlerin schon gehört. Gibt es denn nach diesem gerade laufenden Machtkampf dafür noch eine Chance, Vertiefung der Europäischen Union, oder wird das gerade verspielt?
Nein, ich glaube nicht. Man darf es nicht zu pessimistisch sehen. Und wenn man jetzt sich nur das Personal anschaut, wer wird was, natürlich ist das schön und das macht Spaß, aber ist natürlich die halbe Wahrheit, denn es geht ja natürlich auch noch um Inhalte, ja, um das nicht ganz zu vergessen. Und die Inhalte sind am Ende das Entscheidende. Emmanuel Macron hat da ganz spezifische Vorstellungen, die ja bisher von den Deutschen, auch von Angela Merkel, nicht so geteilt wurden. Ich würde mal sagen, das hätte sich anders ausgegangen, wenn das bisher schon gewesen wäre. gewesen ist. Aber ich glaube, dass es da doch eine Annäherung gibt und dass es Reformen gibt in der Europäischen Union, die eben so stark sein werden oder beziehungsweise also in Szene gesetzt werden jetzt, dass es auch Macron möglich ist, Manfred Weber zu akzeptieren. Also man muss ihm etwas Inhaltliches geben.
Zum Beispiel ein Budget, ein EU-Budget.
Zum Beispiel, man wird Acht geben auf seine Wünsche beim Budget. Ich denke da an die Landwirtschaft zum Beispiel, aber auch an seine großen Visionen vom Klimaschutz. Da wird wohl auch mehr getan werden. Aber ganz wichtig ist diese Strukturreform, die Emmanuel Macron immer will und eigentlich viele wollen. Also, dass man eben weggeht von diesem System. Man wählt bei den Europawahlen sozusagen nationale Kandidaten nationaler Parteien und dann sammeln die sich irgendwie in europäischen Parteienfamilien. Wenige Wähler, wenige Menschen verstehen dieses System und Macron will das ja aufbrechen, indem es dann eben gesamteuropäische Wahllisten gibt. Und wenn man sich da aufeinander zubewegt, also wenn man sagt, das machen wir vielleicht bei der nächsten Europawahl, dann denke ich, wird Macron auch bereit sein, Weber zu akzeptieren.
Und dann könnte man dann gleich die Spielregeln mitändern, die jetzt das Problem sind, also die Abläufe in der EU so konstruieren, dass sie erkennbar demokratisch sind und weniger gepokert und Mühle gespielt werden muss?
Genau so ist es. Das ist ja natürlich ein großes Problem, was Macron sieht, was natürlich auch die Bundesregierung sieht. Trotzdem ist man da nicht weitergekommen. Aber wenn da beide etwas mehr zusammenarbeiten, wird das funktionieren. Ich denke mal zum Beispiel an dieses unheilvolle System der Mehrheitsentscheidungen im Rat, dass viele wichtige Dinge einfach nicht durchgesetzt werden können. Wenn einer Nein sagt, ob das nur der Klimaschutz ist, der in der Fußnote verschwunden ist oder irgendetwas anderes. Und wenn man da neue, vielleicht etwas demokratischere Entscheidungen einführt, ist das natürlich etwas, was Macron gefällt und was natürlich dann auch, sage ich mal, den Einfluss von Manfred Weber etwas zurückdrängt. Also der Einfluss der Regierungschefs wird natürlich wieder größer, wenn sie mehr und schneller arbeiten können. Und das ist ja jetzt bei dieser Selbstblockade nicht der Fall. Und ich denke, da gibt es Bewegung. Also was wollen wir mit der EU? Wie sind eigentlich unsere Entscheidungsmechanismen? Ist das überhaupt gerecht, was wir machen? Kann man überhaupt einstimmige Entscheidungen immer abverlangen bei 28 oder in Zukunft 27 Mitgliedern? Jeder weiß, das geht nicht. Und da wird es Bewegung geben. Und da entscheidet sich dann auch die Frage, wer die EU-Kommission führt. Das ist dann sozusagen nur noch eine zweitrangige Frage, die gelöst wird. Ich denke mal, auch am Sonntag entschieden wird mit einem Namen.
Schlusswort. Sie gehen jetzt. Ihre Zeit als unser Korrespondent in Brüssel läuft ab. Andreas Meyer-Feist, wenn Sie zurückdenken, wie Sie kamen und schauen, wie Sie gehen, steht die EU heute besser da als vor vielen Jahren? Damals war Eurokrise, dann Flüchtlingskrise. Jetzt ist nur noch der Rest vom Brexit zu bewältigen und man hat sogar Zeit für Machtkämpfe zwischen Parlament und Rat. So gesehen fast idyllische Zustände, oder?
Ja, zumindest wird es interessanter. Damals war es ja einfach, weil im Europaparlament sozusagen klare Machtverhältnisse waren. Es gab weniger Vielfalt. Jetzt ist die Vielfalt viel größer. Das macht die Sache spannender, natürlich auch komplizierter, aber auch wichtiger. Ich finde schon, dass mehr Menschen über Europa nachdenken. Was wollen wir mit der EU? Wie soll sie sein? Das war vor 5 Jahren, als ich kam, bei dem letzten Wechsel nicht so. Da gab es viele Probleme und wie diese Probleme dann ausgegangen sind, wissen wir ja, nämlich mit einer großen Europa-Verdrossenheit, die dann doch wieder ein bisschen weggegangen ist. Wir haben das jetzt gespürt mit der hohen Wahlbeteiligung. Das macht mich ganz optimistisch, obwohl ich muss auch ganz klar sagen, man muss sehr genau hören auf diejenigen, die sehr skeptisch sind, wenn sie an Europa denken. Wenn man auf die nicht hört, wird man auch die EU nicht verbessern können und das ist etwas zu kurz gekommen.
Andreas Meyer-Feist, vielen Dank. Sie werden uns fehlen da. Zwickmühle, das Brüsseler Brettspiel. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören in der ARD Audio App. Dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original, oder hier bei HR2 Kultur selbst. Tschüss, bis morgen. Sagt Florian Schwinn.